die Lage unseres Landes, das darf man sagen, ist gut.
Patienten und Ärzte können aufatmen. Die ungeliebte Praxisgebühr ist gestrichen.
Wir werden ab 1.8. den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben.
Etwas mehr Geld bekommen in diesem Jahr die rund 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger.
Essen Sie Schweinefleisch und saufen Sie wie ein Loch.
Eines ist sicher. Uns geht es gut.
Besser als anderen zumindest.
Wut auf den Straßen Athens. Streikende Lehrer und Ärzte schimpfen auf die Regierung.
Schon früh haben sich die Demonstranten in der Lissabonner Innenstadt versammelt. Wieder einmal wollen sie protestieren gegen die Sparpläne der Regierung.
Eine der größten Volkswirtschaften Europas wackelt. 40% der jungen Italiener sind arbeitslos. Das Land drückt eine riesige Schuldenlast.
Uns geht es gut.
Stilles Glück, trautes Heim. Keiner schaut zum Fenster rein. Mutti strickt, Vati kickt.
Conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata.
Papst Benedikt hat sein Gewissen geprüft. Er fühlt sich dem Amt nicht mehr gewachsen.
Ad conditionem certam perveni viris meas.
Sodass ab dem 28. Februar 2013 um 20 Uhr der Bischofssitz von Rom, der Stuhl des heiligen Petrus, vakant sein wird.
Wir sind nicht mehr Papst.
Aber Champions League-Gewinner.
Martina Müllers Elfmetertor entschied die Partie gegen die favorisierten Französinnen aus Lyon.
Platini, der Franzose, nimmt den Pott hoch und gibt ihn ab. Alarm und er reckt ihn in den Abendhimmel von London.
Endlich, endlich.
Es herrscht Ruhe in Deutschland. Wutbürger? Das war gestern.
2013. Das Rundum-Sorglos-Paket für den Wähler.
Sicher?
Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich, unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.
Pardon, mein Handy klingelt.
Der amerikanische Präsident Obama hat gesagt, 100% Sicherheit, 100% Privatsphäre, null Unannehmlichkeiten, das sei nicht zu haben. Das stimmt.
Sicher ist sicher. Der große Lauschangriff auf das Jahr 2013. Protokolliert von Constanze Lehmann.
Die Krise ist noch längst nicht überwunden.
Erinnert die Kanzlerin zu Beginn des Jahres das Wahlvolk, sicherheitshalber.
Wer wie sie auf Sicht fährt, scheint in Krisenzeiten für die Mehrheit der Deutschen alternativlos.
Auf die Frage, wen hätten Sie lieber als Kanzler, sagen jetzt 65% Angela Merkel und magere 25% Peer Steinbrück.
Von ausreichender Zuneigung können die Sozialdemokraten im Januar also nur träumen. Bis auf eine.
Ich habe wirklich, wirklich schöne Beliebtheitswerte bei uns im Land.
Die Malu Dreyer ist so beliebt wie Hitzefrei und Freibier.
Zitiert Markus Lanz, was Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz über ihre neue Ministerpräsidentin sagen. Sie übernimmt das Amt von Kurt Beck. Nach 18 Jahren als Regierungschef wird er Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung und Berater eines Pharmakonzerns.
Wer arbeitet, macht auch Fehler. Mir tut das leid.
Auch Annette Schavan hat Fehler gemacht. Vor gut 30 Jahren. Bei ihrer Promotion über Person und Gewissen. Der Fakultätsrat der Universität Düsseldorf urteilt Anfang Februar,
dass die damalige Doktorandin systematisch und vorsätzlich gedankliche Leistungen vorgab, die sie in Wirklichkeit nicht selbst erbracht hatte.
Als Bundesministerin für Bildung und Forschung geht sie. Als CDU-Bundestagsabgeordnete bleibt sie. Und ihren Doktortitel will sie nicht hergeben.
Die Entscheidung der Universität Düsseldorf werde ich nicht akzeptieren und dagegen klagen.
Personalpolitisch kurzen Prozess macht Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff, als er so etwas wie die Kündigung des Jahres in der Politik vollzieht. Stilsicher entlässt er die Ministerin für Wirtschaft und Wissenschaft, Birgitta Wolf, per Telefon.
Wer meckert, der fliegt, um das mal klar zu sagen.
Kommentiert Wulf Gallert, Fraktionsvorsitzender der Linken im Magdeburger Landtag. Die auch von der Opposition geschätzte CDU-Frau hatte sich gegen die geplanten, bundesweit einmaligen Etatkürzungen bei den Hochschulen in Sachsen-Anhalt zur Wehr gesetzt.
Eine große politische Personalfrage wird zu Jahresbeginn dagegen ganz demokratisch entschieden.
Ein Bundesland steht unter besonderer Beobachtung. Freund oder Feind? Wie werden sich 6 Millionen launische Wählerwesen entscheiden? Nichts ist sicher.
Ich bin mir sehr sicher, die CDU gewinnt die Wahl und ich bleibe Ministerpräsident.
Es gibt wirklich eine deutliche Mehrheit für Rot-Grün gegenüber Schwarz-Gelb.
Trotz vieler Telefonumfragen der Wahlforscher, ein Restrisiko bleibt.
Egal, was die Demoskopen 1, 2, 3 Wochen oder auch ein paar Tage vor der Wahl behaupten, am Ende müssen wir die Sieger sein, liebe Freundinnen und Freunde.
Eigentlich geht es um den neuen Landtag in Hannover. Doch viele sehen im Votum der Niedersachsen auch einen Testlauf für die Bundestagswahl im September.
Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir in Hannover nicht nur spannende Tatorte haben, sondern auch eine spannende Landtagswahl.
Sagt Anja Piel von den Grünen, die mit 13,7% der Stimmen ordentlich zulegen.
Es ist ein großer Tag für die FDP in Niedersachsen.
Plötzlich steht da mit 9,9% ein mit Zweitstimmen aufgepäppelter liberaler Scheinriese, der letztlich der CDU und David McAllister die Macht kostet.
Was für ein Herzschlagfinale. Und wer hätte das vor wenigen Wochen noch gedacht?
Rot-Grün zittert sich mit einem Parlamentssitz mehr zum Sieg. Der neue Ministerpräsident in Niedersachsen heißt Stefan Weil.
Ich freue mich jetzt auf 5 Jahre Rot-Grün. Herzlichen Dank einmal.
Rot-Rot-Grün hat damit erstmals seit 1999 wieder eine Mehrheit im Bundesrat.
Das bundespolitische Stimmungsbarometer zeigt Optimismus bei den Grünen. Einsichten beim SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück.
Ich will sagen, dass mir sehr bewusst ist, dass es aus der Berliner Richtung keinen Rückenwind gegeben hat. Es ist mir auch bewusst, dass ich maßgeblich dafür eine gewisse Mitverantwortung trage.
Die Kanzlerin ist für die Bundestagswahl im September gewarnt.
Deshalb bitte ich die Bürgerinnen und Bürger natürlich um 2 Stimmen für die Christlich-Demokratische Union.
Und die siegreichen Liberalen?
Der Stuhl eines FDP-Vorsitzenden steht nie sicher, aber heute ist er ein Stück sicherer geworden.
Parteifreunde, die zuvor an diesem Stuhl gesägt haben, geben auf. Sicherheitshalber aber lässt man Philipp Rösler nicht allein. Rainer Brüderle wird das Wahlkampfgesicht. Der Aufschrei bei Twitter folgt später.
Die erste Wahl im Jahr ist entschieden. Da gibt es die nächste Personalie, mit der sicher keiner gerechnet hat.
Der Papst hat uns ein wenig überrumpelt, sagt Vatikansprecher Lombardi. Tatsächlich ist der letzte Rücktritt eines Papstes schon ein paar hundert Jahre her, als Benedikt verkündet, er wolle nicht mehr Oberhirte der Katholiken sein.
Dieser Rücktritt zu Beginn des Jahres ist so etwas wie ein schlechtes Omen für die deutschen Katholiken. Die Opfer sexuellen Missbrauchs warten weiter darauf, dass sich die Kirche konsequent ihrer Verantwortung stellt. Eine von ihr in Auftrag gegebene Studie zur Aufarbeitung von Missbrauch und Gewalt bricht sie ab. In Köln verweigern katholische Krankenhäuser einem mutmaßlichen Vergewaltigungsopfer angemessene Hilfe.
Im Bistum Limburg begehren die Schäfchen auf und fordern plötzlich Transparenz. Wie viel kostet der Residenzbau? Geplant waren 5 Millionen. Der bischöfliche Sprecher erklärt höhere Mathematik.
Wir haben ja gesagt, wir kommen mit 10 Millionen nicht aus. Zwischen 10 und 20 Millionen, die 20 Millionen werden ja gerne genannt, liegen aber noch mal 10 Millionen.
30 Millionen Euro und noch ein bisschen mehr hat Bischof Thebarz van Elst in Betongold angelegt. Angesichts der derzeit mickrigen Zinsen durchaus nachvollziehbar. Und es ist kein Privileg der Kirche, dass Bauten teurer werden. Doch der Bischof, einmal im Licht der Öffentlichkeit, wird zum Sinnbild für die Arroganz der Macht. Ist er erster Klasse nach Indien geflogen, um Slums zu besuchen? Will ein Spiegelreporter wissen.
Nein, wir sind zu diesen Projekten hingeflogen, und zwar so, wie es die Reisekonditionen der Deutschen Bischofskonferenz und auch unseres Bistums sind.
Aber erster Klasse sind Sie geflogen.
bis in das Glas sind wir geflogen.
Ein Verfahren wegen Falschaussage kann der Bischof mit einem Geständnis und der Zahlung von 20.000 Euro verhindern.
Stellen Sie sich vor, ich wäre im Angesicht derer, die sich so auf den Besuch gefreut haben, die ich 4 Jahre vertrösten musste, bis ich endlich kommen konnte, eingeschlafen, weil ich übermüdet gewesen wäre.
Ein Bischof nicht von dieser Welt.
Ich spreche gerne von einer Diktatur der Diesseitigkeit und vom Smog der Säkularisierung, der sich auf alles legen kann.
Rund 15 Milliarden zahlen die Diesseitigen auch 2013 an die Kirchen. Unter anderem dafür, dass dieser Bischof ein Gehalt bekommt. Hinzu kommen 45 Milliarden für kirchliche Sozialeinrichtungen wie Krankenhäuser, die zu fast 100% staatlich finanziert werden.
Also es war nicht vorrangig der finanzielle Hintergrund, sondern es war die Kirche als solche, wie sie sich momentan gibt oder wie sie sich in den letzten Jahren gibt.
In einigen Städten und Gemeinden treten 2013 zwei- bis dreimal so viele Menschen aus der Kirche aus wie zuvor.
Und das fast zum Überlaufen hat eigentlich der Bischof von Limburg gebracht.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Viel zu tun in Deutschland für den 76-jährigen Jesuiten aus Argentinien, der am 13. März von den Kardinälen in Rom zum Papst gewählt wird.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Papst Franziskus kündigt an, Reformen einzuleiten und auf jene zuzugehen, die gegangen sind. Dem Bischof von Limburg verordnet er eine Denkpause.
Deutschland ist eines der leistungsfähigsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Welt.
So groß war der Optimismus der deutschen Unternehmen schon lange nicht mehr.
Und die günstigen Beschäftigungs- und Einkommensaussichten lassen die privaten Konsumausgaben, aber auch den Wohnungsbau weiterhin spürbar zunehmen.
Die Investitionen ziehen an, ebenso die Exporte nach Europa und in den Rest der Welt.
Die Lage unseres Landes ist gut.
Für Familien, denen es nicht so gut geht, hat Familienministerin Schröder einen Rat.
Wenn Eltern den Kindern täglich vorlesen, vorsingen, mit den Kindern malen oder basteln, sind die negativen Effekte von familiärem ökonomischen Druck auf die Kinder wissenschaftlich nicht feststellbar.
Und dann sind da noch die, denen es noch viel besser gehen könnte. Markus Söder, CSU.
Wir könnten noch viel mehr investieren im eigenen Land und das Land noch stärker und wettbewerbsfähiger machen. Wir müssen 4 Milliarden abgeben. Wenn man jetzt noch die Steuerumsätze dazu nimmt, gehen 15% des bayerischen Steueraufkommens weg nach Deutschland.
Die Ministerpräsidenten von Bayern und Hessen reichen im März beim Bundesverfassungsgericht Klage gegen den Länderfinanzausgleich ein.
Wir Bayern sind reich, aber nicht blöd.
Baden-Württemberg, das dritte Zahlerland, wartet die Neuordnung 2019 ab. So viel Geduld haben die Wahlkämpfer Seehofer und Bouffier nicht.
Ist doch gar nicht einzusehen, warum ein Bremer, ein Hamburger oder ein Berliner mehr wert ist finanziell als ein Münchner, ein Nürnberger, ein Augsburger oder Würzburger.
Dabei sparen zum Beispiel die Berliner schon, wo sie können, sogar bei den Einwohnern. 80,2 Millionen leben nach dem jüngsten Zensus in Deutschland. 1,5 Millionen weniger als erwartet. Die Hauptstadtbevölkerung hat
in Wirklichkeit 180.000 Einwohner weniger. Das bedeutet für den Haushalt, Berlin hat insgesamt fast 1 Milliarde Euro zu viel aus dem Länderfinanzausgleich kassiert, muss dieses Geld jetzt zurückzahlen. Noch schwerer aber wiegt das Milliardengrab Flughafen BER. Aus dem weiterhin kein Flugzeug gen Himmel steigt. Jeder Monat Stillstand kostet 30 Millionen Euro.
Herr Wowereit, Sie haben schweren Schaden über unsere Stadt gebracht. Und Sie merken das ja nicht mal offensichtlich.
Der regierende Bürgermeister übersteht das Misstrauensvotum im Berliner Abgeordnetenhaus, tritt als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft zurück, um Wochen später ins Amt zurückzukehren. Der oberste Bruchpilot witzelt, dass in seiner Gegenwart niemand mehr das F-Wort benutzt. Ein weiterer Wiedergänger wird an Bord geholt, Hartmut Medorn, ehemaliger Bahnchef, ehemaliger Air Berlin-Chef. Als solcher hat er eine Millionenklage gegen den Flughafen auf den Weg gebracht. Er ist zu haben für das Großprojekt. Und nichts ist mehr sicher.
Muss man eigentlich Tegel wirklich schließen oder kann man nicht die Last so ein bisschen gleich auf die Stadt verteilen? Was wäre daran so schlimm?
Nichts. Sieht man von der Kleinigkeit ab, dass die Baugenehmigung die Schließung Tegels vorschreibt. Eine Prognose, wann Schönefeld betriebsfertig ist, wagt niemand.
Ein anderes Berliner Bauvorhaben wurde 2013 pünktlich fertig. 45 Meter Tunnel, perfekt geplant, technisch aufwendig. Es wurde gebohrt und gegraben ohne Bürgerprotest. Als das Ganze ohne Aufsehen in Betrieb genommen wurde, war man in der Gewinnzone. Die Polizei staunt.
Wir sagen, wir haben sowas noch nicht erlebt. Es ist eine technische Leistung, die schon gewisse Maßstäbe setzt.
Als potenzielle Medorn-Nachfolger sind die Verantwortlichen dennoch nicht geeignet. Die Polizei ermittelt in Sachen Bankraub.
Alles, was fliegen soll, scheint in Berlin Probleme zu verursachen. Anfang des Jahres war sie noch zu einem ersten Testflug aufgestiegen, die Spionagedrohne. Im Mai beendet Verteidigungsminister de Maizière das Projekt Eurohawk. Nicht ohne Grund verweigern die Flugsicherungsbehörden dem militärischen Gerät die zivile Genehmigung. Das Problem war schon länger bekannt. Aber wer wusste wann was und hat wen informiert oder eben nicht? Und warum erst jetzt der Ausstieg? Um diese Fragen zu klären, setzt der Bundestag einen Untersuchungsausschuss ein. Regierung und Opposition kommen zu gegensätzlichen Bewertungen.
Die wahren Gründe für die Probleme liegen weit vor der Amtszeit von Minister de Maizière.
Das ist Aufgabe des Ministers und er hat es versäumt. Sie müssen.
Bundesminister de Maizière hat von Anfang an die Wahrheit gesagt.
Dieser Minister wollte die Öffentlichkeit hinter die Fichte führen.
Der Minister bleibt im Amt. Ein anderer Politiker gibt, trotz großer Beliebtheit, in diesem Jahr sein Amt auf. Der Sozialdemokrat Matthias Platzeck, 11 Jahre Ministerpräsident in Brandenburg und an allen Regierungen seit 1990 beteiligt, hört auf den Rat seiner Ärzte.
Platzeck, 40, 50 Stunden kannst du gut und gerne arbeiten und das auch noch 10 Jahre, weil ich wollte immer bis zum 70. Lebensjahr arbeiten und werde das auch tun. Aber 80 Stunden, vergiss es.
Sein Nachfolger ist Dietmar Woidke, bis dahin Innenminister des Landes.
Eine Wachablösung ganz anderer Art gibt es nach Wahlen in Italien.
Die Fünf-Sterne-Bewegung wird erste Partei Italiens. Auf Anhieb holt sie 25%. Beppe Grillo schlägt alle.
An der Regierung will sich die Bewegung nicht beteiligen. Die unklaren Mehrheitsverhältnisse im Senat machen die Regierungsbildung in Rom kompliziert. Schließlich wird Enrico Letta von der Demokratischen Partei neuer Ministerpräsident. Und Silvio Berlusconi, der über Jahrzehnte die politischen Fäden in Italien gezogen hat, wird der Senatssitz entzogen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass ich der beste Ministerpräsident bin, den Italien in seiner 150-jährigen Geschichte je hatte.
Die Wähler Berlusconis sind enttäuscht, bleiben aber friedlich. Andernorts bekommen Politiker den Zorn der Wähler, die Wut der Straße zu spüren.
Krieg auf den Straßen Kairos.
In Ägypten halten die Proteste gegen die autoritäre Amtsführung des Präsidenten über Wochen an. Es gibt zahlreiche Tote. Als es Anfang Juni erneut zu Massenprotesten kommt, putscht das Militär und erklärt am 3. Juli:
Präsident Morsi ist abgesetzt, das Land wird kommissarisch geführt von dem Präsidenten des Verfassungsgerichts.
Der Präsident wird verhaftet. Europäische Politiker fordern seine Freilassung.
Anhänger wie Gegner von Mohamed Morsi lieferten einander in der Nähe der Pyramiden eine Schießerei. Viele Geschäfte, aber auch zum Beispiel Banken, machten heute gar nicht erst auf oder schlossen frühzeitig.
Das Land kommt nicht zur Ruhe.
600 Kilometer entfernt in Syrien geht auch 2013 das Sterben weiter. Hörfunkreporter Martin Durm berichtet seit langem aus dem Kriegsgebiet.
Jeden Tag werden in den Straßen von Aleppo Leute abgeknallt.
Mindestens 100.000 Menschen sind in diesem Bürger- und Religionskrieg bisher gestorben. 6 Millionen Syrer sind auf der Flucht.
Ich bin hier mit viel Wut. Wut auch auf eine europäische Außenpolitik, in der immer von humanitärer Hilfe die Rede ist. Wissen Sie, wir waren tagelang im Kriegsgebiet unterwegs. Es gibt keine humanitäre Hilfe. Die einzigen, die Hilfe zur Verfügung stellen, sind die islamistischen Milizen. Die bekommen Geld vom Golf, aus Saudi-Arabien, aus Katar und versorgen damit die Ausgebombten und die Notleidenden.
Martin Durm ist am Karfreitag mit seinem ARD-Kollegen Jörg Armbruster in Aleppo unterwegs, als dieser durch Schüsse schwer verletzt wird. Die deutsche Öffentlichkeit wird kurz aus der Gleichgültigkeit, mit der sie den Bürgerkrieg inzwischen beobachtet, aufgeschreckt.
Und den Westen haben die Leute abgeschrieben. Den gibt es nicht mehr für sie. Ja. Es gibt nur noch die Islamisten. Das zu zeigen und das einzuordnen und auch klar zu machen, was für fatale politische Folgen es haben wird, wenn man eine Zivilbevölkerung so schutzlos lässt. Ich rede über so hilflos und ich rede gar nicht von Waffenlieferungen, sondern ich rede von Verbandszeug, Schmerzmitteln, Antibiotika, all das, was das Leid der Leute dort lindern kann. Wenn man ihnen sogar das nicht gibt, dann ist das einfach eine Schande. Es ist eine Schande für uns, oder?
Eine geplante internationale Syrien-Konferenz wird immer wieder verschoben. Die internationale Gemeinschaft kann weder einen Waffenstillstand noch ausreichende humanitäre Hilfe vermitteln.
America is not the world's policeman. But when, with modest effort and risk, we can stop children from being gassed to death, I believe we should act.
Amerika sei nicht der Weltpolizist, aber wir sollten handeln, wirbt US-Präsident Obama bei den Amerikanern für einen Militärschlag, nachdem bekannt wird, dass in Syrien Giftgas eingesetzt wurde.
Die Vereinten Nationen bestätigen den Einsatz von Chemiewaffen. Den Nachweis, wer die Waffen eingesetzt hat, führen sie nicht.
Jeder sagt, es muss hier etwas passieren.
Die Franzosen drohen ebenfalls mit einem Militärschlag. Die deutsche Regierung zögert, das britische Unterhaus stimmt dagegen. Da es keine eindeutigen Beweise gibt, dass allein das Regime chemische Kampfstoffe benutzt, setzen auch Frankreich und die USA vorerst auf Verhandlungen. Am 10. September stimmt Präsident Assad der Abschaffung seines Chemiewaffenarsenals zu. Die Vernichtung soll Anfang 2014 beginnen.
Deutschland verpflichtet sich, 10.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Der Prozess läuft schleppend. Amnesty International bescheinigt Deutschland, das mit Abstand großzügigste Land zu sein.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike.
Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
Ja, er sei bei allen Tour de France-Siegen gedopt gewesen, gesteht Lance Armstrong Anfang des Jahres im Gespräch mit US-Talkshow-Frau Oprah Winfrey.
Ganz sicher ist die Tatsache an sich fürs Publikum keine Überraschung. Aber trotz vieler Indizien hatte Armstrong bis zu diesem Zeitpunkt Doping bestritten.
Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 Tor!
Ohnehin sind die Deutschen im 50. Jahr der Bundesliga weniger Radsport begeistert als Fußball verrückt.
2 Elfmeter gehalten, gibt den Ball jetzt rein, jetzt ist Schluss! Deutschland ist Europameister!
Er biegt ein in die letzte Kurve und ist Weltmeister 2013. Pure Emotionen bei Sebastian Vettel.
Begeisterung und positive Schlagzeilen für den Sport 2013.
Wir sind ein starkes Land.
Das deutsch-deutsche Champions League-Finale in London sahen in Deutschland über 21 Millionen, weltweit 360 Millionen Zuschauer.
Und 23 Jahre nach der Wiedervereinigung haben es auch die deutschen Angler geschafft, sich auf einen gemeinsamen Verband zu einigen.
Ansonsten sind die sportpolitischen Schlagzeilen 2013 weniger erfreulich.
Brasilien, wach auf! Jeder Lehrer ist mehr wert als Neymar, war einer der Lieblingssprechchöre. Wir wollen Schulen und Krankenhäuser im FIFA-Standard. Das war häufig auf den Plakaten der Demonstranten zu lesen.
In Katar, Gastgeber der Fußball-WM 2022, entstehen glitzernde Fassaden und prächtige Stadien. Über 1,5 Millionen Gastarbeiter schuften dafür unter Bedingungen, die Amnesty International als moderne Sklaverei bezeichnet.
Statt Druck auf die internationalen Firmen und die Gastgeber zu machen, ignorieren Sportfunktionäre wie Franz Beckenbauer die dunklen Seiten der Glitzerwelt.
Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen.
Auch das Scheitern der Münchner Olympiabewerbung ist kein Zeichen dafür, dass die Sportfunktionäre wissen, wann es an der Zeit ist, eigene Haltungen zu hinterfragen.
Bei keinem der vier Bürgerentscheide stimmten die Wahlberechtigten für Olympia und es war nicht einmal knapp.
Das Nein würde den Bürgern noch irgendwann leid tun, grantelt Beckenbauer, um sogleich Bürgerentscheide über Sportereignisse überhaupt in Frage zu stellen. Die Initiatoren der Abstimmung No Olympia meinen:
Es ist wirklich kein Zeichen gegen den Sport, es ist ganz deutlich ein Zeichen gegen die Intransparenz, gegen die Profitgier des IOCs.
Ob die folgende Personalie eine Wende für den immer mehr rendite- und machtorientierten Sport bringt, darf bezweifelt werden. Der 9. Präsident des Internationalen Olympischen Komitees ist
Thomas Bach.
Shukran, danke schön. Thank you very much to all of you.
Die Lage unseres Landes, das darf man sagen, ist gut.
Deutschland steht vor einem Aufschwung, die Lage der öffentlichen Haushalte ist günstig.
Und 615 Milliarden Euro an Steuern, so heißt es im Mai, dürfen Bund, Länder und Gemeinden in diesem Jahr erwarten.
Das ist ein insgesamt positives Ergebnis.
Es könnte noch positiver sein, wenn nämlich alle ihre Steuern entrichten würden. Anfang Februar scheitert die Bundesregierung im Bundesrat endgültig mit ihrem Versuch, das mit der Schweiz vereinbarte Steuerabkommen durchzubringen. Ein wenig Panik macht sich daraufhin breit. Bundesweit erreichen die Finanzämter allein im ersten Halbjahr 15.000 Selbstanzeigen, etwa so viele wie im gesamten Jahr zuvor.
Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe Kapitalerträge im Ausland nicht deklariert.
Wenige Tage vor der Bundesratsentscheidung zeigt sich Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern, beim Finanzamt an. Im März durchsuchen Steuerfahnder sein Haus.
Viele Menschen in Deutschland sind jetzt enttäuscht von Uli Hoeneß. Die Bundeskanzlerin zählt auch zu diesen Menschen.
Für die Fans von Uli Hoeneß kann es ein Trost sein, dass die Kanzlerin durch ihren Sprecher nicht ausrichten lässt, sie stehe hinter ihm.
Ich habe eine Selbstanzeige über drei Spezialisten anfertigen lassen, wie viele, viele zigtausend in Deutschland. Die einzige Selbstanzeige, die mir bekannt ist, die so in aller Öffentlichkeit diskutiert wurde, war meine.
Vielleicht, weil der Steuersünder zuvor gern öffentlich, nicht nur in Sachen Steuerpolitik, mitgeredet hat?
Wenn Frau Nahles und Herr Gabriel nicht mehr weiter wissen, dann kommt Vermögensteuer, dann kommt Erbschaftssteuer. Und am Ende nützt das gar nichts. Wissen Sie warum? Weil die Reichen gehen dann nach Österreich und in die Schweiz und dann haben wir gar nichts davon. Wir müssen die Reichen hier halten, damit sie weiterhin gemolken werden können.
Eine Selbstanzeige führt nur zur Straffreiheit, wenn der Behörde die Hinterziehung noch nicht bekannt ist und die Anzeige korrekt erstellt wurde. Die Ermittler zweifeln daran. Deshalb wird der Präsident des FC Bayern 2014 vor Gericht stehen. Anschließend sollen die Vereinsmitglieder entscheiden,
ob ich noch der richtige Präsident für diesen Verein bin.
»2013 ist ein Jahr, in dem die deutsche Justiz mehr Öffentlichkeit und mediale Aufmerksamkeit hatte, als ihr Recht war.«
Zum Beispiel im Fall Gustl Mollat. Nach 7-jähriger Zwangsunterbringung in psychiatrischen Einrichtungen wurde er entlassen. Zugleich ordnete das Oberlandesgericht Nürnberg die Wiederaufnahme seines Strafverfahrens an. Auch als Mitte November der Prozess gegen den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff startet, ist die mediale Aufmerksamkeit groß.
Und als in München der NSU-Prozess beginnen soll, ist die Justiz vom Interesse der Medien überfordert. Das Gericht lässt es an Sensibilität für das Besondere des Verfahrens fehlen. Gerichtspräsident Karl Huber.
Die mediale Aufmerksamkeit, die dieser Prozess ja schon im Vorfeld bekam, und die Angriffe, denen sich das Gericht ausgesetzt sah, obwohl es sich absolut korrekt verhalten hatte, ist in der deutschen Geschichte ohne Beispiel.
Und so muss erst das Bundesverfassungsgericht anordnen, eine angemessene Zahl an Plätzen für jene ausländische Medien zu vergeben, die besonderen Bezug zu den Opfern haben. Am 6. Mai beginnt der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere mutmaßliche Unterstützer des NSU. 10 Morde, 15 Raubüberfälle und weitere Straftaten. Die Anklage will zeigen, dass Beate Zschäpe Mittäterin und Mitwisserin ist.
Eine Besonderheit dieses Verfahrens ist, das Gericht hat über 90 Nebenkläger mit mehr als 60 Anwälten zugelassen. Die haben viele Fragen an die Angeklagten, die Zeugen und die Ermittler.
Ich wünsche mir einfach, dass jeder die gerechte Strafe bekommt. Also darum geht's mir. Und dass alles aufgeklärt wird, unsere ganzen Fragen, dass die aufgeklärt werden.
Für Semja Zimzek, die Tochter des ermordeten Enver Zimzek, ist es auch wichtig, dass ihr Vater öffentlich rehabilitiert wird.
Also ist es schön, wirklich einfach mal zu hören, dass die ganzen Verdächtigungen zu keinem Ergebnis kamen und dass man das auch einsieht. Einfach mal Einsicht ist jetzt da und ich bin darüber sehr froh.
Das Gericht wird noch über Wochen seine Arbeit fortsetzen. Inzwischen aber ist Routine eingekehrt im Prozess und in der Berichterstattung darüber.
Prozesstag 11 beginnt mit einem Minusrekord. Das heißt, im Sitzungssaal 101 bleiben erstmals 20 Zuschauer- und Presseplätze frei.
Die Lage unseres Landes, das darf man sagen, ist gut.
Es ist Wahljahr. Was macht eigentlich die Politik? Sie geht zu ihren Gang.
Bis die Natur einen Weckruf schickt. Das Frühjahr ist total verregnet und so laufen Anfang Juni zahlreiche Flüsse in Mitteleuropa über. Sicher, nach den Erfahrungen der Vorjahre ist Deutschland besser vorbereitet. Aber mancherorts toppen die Flüsse die Rekordpegelstände erneut und laufen über.
Ganz banal. Das Wasser muss ja irgendwo hin.
Seit dem Mittag fliegen die Hubschrauber im Minutentakt und bringen riesige 1,5 Tonnen schwere Sandsäcke an die Deichbruchstelle bei Fischbeck.
Die Elbeflut bricht weiter. Alle Rekorde. Die Menschen sind zunehmend erschöpfter, werden nervöser.
Unser Privathaus ist abgesoffen und die Firma ist abgesoffen.
Es sind sehr viele Leute, die jetzt einfach kommen und uns helfen. Also wunderbar.
Wir erleben einmal mehr, in der Stunde der Not stehen die Menschen in Deutschland zusammen.
Der Bundestag kommt zu einer Sondersitzung zusammen und beschließt am 28. Juni für die Aufbauhilfe 8 Milliarden Euro bereitzustellen.
Nach dieser kurzen Unterbrechung des politischen Alltags geht es in aller Ruhe weiter. Können wir doch mit Sicherheit sagen,
die Lage unseres Landes, das darf man sagen, ist gut.
My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii.
Über Monate hat Edward Snowden bei seinem Arbeitgeber NSA Daten kopiert. In einem Interview mit der Dokumentarfilmerin Laura Poitras und dem Guardian-Journalisten Glenn Greenwald erklärt Snowden:
Wir hacken alle, überall.
Zeichnet sich da ein Wahlkampfthema ab? Nicht für Innenminister Friedrich.
Noch bevor man überhaupt weiß, was die Amerikaner da genau machen, regen sich alle auf. Beschimpfen die Amerikaner. Und diese Mischung aus Anti-Amerikanismus und Naivität geht mir gewaltig auf den Senkel.
Als Barack Obama im Juni Berlin besucht, behauptet er, normaler Mailverkehr amerikanischer und europäischer Bürger werde nicht durchwühlt.
Für die Kanzlerin ist das ohnehin
Neuland.
Edward Snowden sucht, nachdem er die USA verlassen hat, einen sicheren Lebensort. Mangels Alternativen geht er in das Land des lupenreinen Demokraten Putin, für den Spionage kein Neuland ist. Ende Juni veröffentlicht der Spiegel Zahlen zum Ausmaß der Überwachung in Deutschland. Es geht um monatlich etwa 500 Millionen Verbindungen, Telefonate, SMS, E-Mails und Chats.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Helfen deutsche Behörden beim Ausspähen? Hans-Peter Uhl, CSU.
Die deutschen Beamten haben nicht geholfen beim Ausspähen deutscher Bürger.
Der Guardian schreibt, dass die NSA Zugriff auf Millionen privater E-Mails, Chats und Browserdaten hat. Auf Metadaten und Inhalte. Die dabei eingesetzte Software testen auch BND und Verfassungsschutz. Die Opposition hat nun doch ein paar Fragen. Sondersitzung des parlamentarischen Gremiums, das für die Kontrolle der Nachrichtendienste zuständig ist.
Ronald Pofalla versichert uns:
Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch.
Über das Land legt sich die Ruhe des Sommers.
Ich habe einmal gesagt, diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung.
Es ist das letzte Jahr der Legislaturperiode und es ist kurz. Nach den Parlamentsferien beginnt der Wahlkampf. Bevor die Kanzlerin Urlaub macht, wiegt sie uns noch einmal in Sicherheit.
Dieser Satz ist nach wie vor richtig, wenn man sich die Fakten anschaut. Die Erwerbstätigkeit ist mit rund 41,8 Millionen Menschen auf einem Rekordstand.
Das Schneckentempo bei der Energiewende? Egal. Hauptsache, der Strom kommt aus der Steckdose.
Fehlanzeige auch in der Gesundheits- und Rentenpolitik. Wird schon gut gehen.
Den Staatsetat hat eher die Konjunktur saniert als regierungsamtliches Sparen.
Dass Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können, davon ist keine Rede.
Unter dem Strich hat ein Arbeitnehmer mit 42.000 Euro Jahresbrutto 2013 rund 1.300 Euro mehr in der Tasche als 2009.
Die Kanzlerin ist aber nicht nur mit uns zufrieden.
Ich sage, erfreulich ist, dass wir in den Krisenländern zum Teil erhebliche Fortschritte verzeichnen.
Kein neuer Schuldenschnitt für Griechenland?
Ich habe wiederholt gesagt, dass ich einen Schuldenschnitt für Griechenland nicht sehe.
Und auch der folgende Satz beruhigt manche. Andere fassen ihn als Drohung auf.
Und da mir die Arbeit Freude macht, macht es mir auch nichts aus, dass ich immer Bundeskanzlerin bin.
Im August beendet der parlamentarische NSU-Untersuchungsausschuss seine politische Aufklärungsarbeit. 11 Abgeordnete legen nach 16 Monaten, nach über 70 Sitzungen, zahlreichen Anhörungen und dem Lesen von 8000 Aktenordnern ihren Abschlussbericht vor. 1375 Seiten, die zur Aufklärung der Morde und weiterer Gewalttaten der rechtsextremen Gruppe und zur Bewertung der Rolle der Sicherheitsdienste und Ermittlungsbehörden beitragen sollen.
Wir haben nicht jede Frage auflösen können, aber ich glaube, wir können über unsere Arbeit sagen, das, was wir tun konnten, haben wir aufrichtig getan.
Sagt der Ausschussvorsitzende Sebastian Edati. Die Sicherheitsbehörden unternahmen einiges, um die Parlamentarier in ihrer Arbeit zu behindern. Über die Parteigrenzen hinweg ist das Urteil vernichtend.
Dass es nicht nur Fehler und Versäumnisse und schon gar nicht nur Pannen waren von Einzelnen, sondern dass wir gefunden haben, dass das strukturelle Ursachen hat.
Türken ermorden Türken, so scheint die Denkweise gewesen zu sein.
So wie hier das Instrument der V-Leute eingesetzt wurde, stand Aufwand und Risiko in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn.
Es kann nicht so bleiben, dass im Föderalismus Mörder die Wahrscheinlichkeit ihrer Entdeckung minimieren, indem sie in einem anderen Bundesland morden.
47 Empfehlungen für Reformen bei Polizei, Justiz und Verfassungsschutzbehörden gibt der Ausschuss. Der Vorschlag der Linken, den Verfassungsschutz ganz aufzulösen, gehört nicht dazu.
Weniger Einigkeit gibt es in den politischen Lagern und zwischen Regierung und Bundesländern in Sachen NPD-Verbot. Die Kanzlerin lässt die Diskussion laufen. Der Koalitionspartner ist ohnehin dagegen.
Denn Dummheit kann man nicht verbieten,
sagt Philipp Rösler. Der SPD-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, hält dem entgegen.
Das ist doch Quatsch. Es geht darum, dass diese Partei die Demokratie gefährdet, dass sie Menschen bedroht, dass sie die Grundlage für Hass und Gewalt ist. Und es geht um eine wehrhafte Demokratie.
Die Bundesländer bereiten ihren Verbotsantrag gründlich vor. Erst Ende des Jahres stellt der Bundesrat den Antrag zum Verbot der NPD. Man will nicht scheitern, wie vor 10 Jahren.
Unser Land braucht eine Politik, die nicht nur ankündigt, die nicht nur beobachtet, nicht nur abwartet und nicht nur aussitzt.
In der letzten Bundestagsdebatte der Legislaturperiode wird der Ton schärfer zwischen Kanzlerin und Kandidat. Der Wahlkampf hat begonnen.
Und ich weiß gar nicht, warum Sie sich nicht mit freuen können. Das ist übrigens eins Ihrer Probleme, dass Sie sich dauernd nicht freuen können über die Entwicklung in Deutschland. Und das mögen die Menschen.
Sehr geehrte Damen und Herren, meine lieben Parteifreunde, liebe Freunde.
Ich freue mich sehr, dass wir heute hier in dieser Halle zusammengekommen sind, um die Geburtsstunde einer neuen Partei zu erleben, der Alternative für Deutschland.
Der Vorsitzende der neuen Partei, Bernd Lucke, verspricht den Wählern
viel bessere, viel kostengünstigere Wege der Euro-Rettung bzw. des Weges aus der Schuldenkrise heraus. Wege, die besser sind für Deutschland.
Und meint die geordnete Auflösung des Währungsgebietes. Damit hat die AfD eine Art Alleinstellungsmerkmal in der Wahlkampflandschaft.
Die FDP formuliert klar:
Mein Haus, mein Geld, mein Auto.
Um die Wählerschaft etwas zu erweitern, noch das.
Wer Merkel haben will, wählt auch FDP.
Die Linken haben sich untereinander wieder vertragen. Dem Wähler bieten sie Mindestlohn, ordentliche Steuern für Reiche und die Vergesellschaftung der Banken. Selbstbewusst schaut Gregor Gysi in Richtung Sozialdemokratie.
Die SPD steht doch einfach vor einer ganz einfachen Situation. Ohne uns stellt sie keinen Kanzler. Punkt.
Die Grünen wollen eine moderne Gesellschaft, neue Energie, höhere Steuern und
ein Veggie-Day in den Kantinen.
Die CSU will vor allem
eine Gebühr, eine Maut und wie es auch immer heißt.
Wir haben in diesen 4 Jahren unser Land mit einer Sprache des Ungefähren, der Unschärfe überzogen.
Die Themen der großen Parteien sind zum Verwechseln ähnlich.
Ich weiß auch gar nicht, woher diese These kommt, es gäbe diesmal keine scharfen Kontroversen.
Lässt die SPD sich etwas einfallen, das dem Wähler gefallen könnte, zieht die CDU nach.
Mit der SPD wird es eine Mietpreisbremse bei Wiedervermietungen geben.
Hier haben wir in der Tat in der Union noch uns das einmal durch den Kopf gehen lassen, dass auch in diesem Bereich eine Begrenzung eingeführt werden muss.
Den eigentlichen Unterschied machen 2013 die Spitzenkandidaten.
Ich wähle natürlich die SPD, ist doch logisch. Bin ja auch sehr angetan von unserer Frau Merkel. Ne? Die ist doch SPD.
Der Wahlkampf, der kaum einer war, ist vorbei. Jeder darf sein Kreuz machen.
Eine Woche vor der Bundestagswahl wird in Bayern gewählt. Die Freien Wähler sind erneut im Landtag. Die SPD gewinnt magere 2% hinzu. Die Grünen verlieren leicht. Beide behaupten dennoch, Ziel erreicht.
Dass Schwarz-Gelb auch in Bayern als Projekt komplett gescheitert ist.
Schwarz-Gelb hat heute die Wahl nicht gewonnen.
Tatsächlich scheitert die FDP an der 5%-Hürde.
In Bayern ticken die Uhren anders.
So ist es. Da regiert allein die CSU. Ministerpräsident Horst Seehofer schaut als starker Mann Richtung Hauptstadt.
Seid einmal ganz ruhig, wie man etwas durchsetzt in Berlin. Das könnt ihr mir überlassen. Ich habe die Geduld und habe die Kraft dazu. Das könnt ihr mir überlassen.
Am 22. September geben über 40% der Wähler ihre Stimme der CDU-CSU. Sicher ist sicher. Das Zeichen der Zeit ist die Raute, die bevorzugte Handhaltung der Kanzlerin, die damit ihr Rückgrat für weitere 4 Jahre Amtszeit schont. CDU/CSU können den Abstand zur SPD vergrößern.
Wir haben nicht das Ergebnis erzielt, das wir wollten.
25,7%. Der Spitzenkandidat und seine Partei, die SPD, sind enttäuscht. Deutlich kleiner ist die Opposition im Bundestag geworden. Die Linke ist dennoch zufrieden.
Sehen Sie mal, wenn ich in 1990 gesagt hätte, dass wir die Chance haben, bei der Wahl 2013 drittstärkste politische Kraft Deutschlands zu werden, hätten Sie mich in die Psychiatrie geschickt und ich hätte mich auch nicht gewehrt.
Die Grünen sind enttäuscht und wechseln zügig einen Teil des Spitzenpersonals aus.
Uns ist es nicht gelungen, viele von dem zu überzeugen, wofür wir sie eigentlich gewinnen wollten.
Die FDP ist das erste Mal in ihrer Geschichte nicht im Bundestag und kämpft ab jetzt unter neuer Führung ums Überleben. Die Alternative für Deutschland scheitert knapp an der 5%-Hürde und hofft nun auf die Europawahl.
Auch in Hessen wird die CDU stärkste Partei. Die Sozialdemokraten kommen auf 30,7%, die Grünen auf gut 11%. Linkspartei und FDP gelingt knapp der Wiedereinzug in den Landtag. Schwarz-Rot, Schwarz-Grün, Rot-Grün-Gelb, Rot-Grün-Rot. Rechnerisch ist vieles möglich. Es wird sondiert.
Wir hatten ein gutes Gespräch.
Es war ein gutes und konstruktives Gespräch.
Die Gesprächsatmosphäre war engagiert konstruktiv.
Also wir haben eindeutig eine linke Mehrheit in Hessen.
Doch die wird sich nicht einig. Der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, entscheidet sich für die Grünen unter Führung von Tarek Al-Wazir. Unter den politischen Feinden von einst herrscht ab sofort lampfromme Höflichkeit.
Wenn ich Ihnen jetzt einen Kaffee einschenke, heißt der, schenkt einem einen ein und umgekehrt auch. Also
jeder bedient sich selbst.
Wir machen das jetzt einfach mal auf.
SPD ist
wahnsinnig enttäuscht.
Ob Finanzen, Fluglärm, Energie und Bildungspolitik, die politischen Gegner sind geschmeidig. Und so steht sie im Dezember, die erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland.
Im Bund wird ebenfalls sondiert. Auch hier schwarz-grün, kein Hirngespinst.
Also ich gehe da sehr ernsthaft hin, aber ich bin nach wie vor sehr skeptisch.
So die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Katrin Göring-Eckardt.
Sondierungsgespräche führen zu Koalitionsgesprächen oder auch nicht.
Nach wenigen Tagen sagen die Grünen nein, danke.
Ich war skeptisch, ich bin skeptisch und das ist auch die Partei,
sagt Hannelore Kraft. Dennoch verhandelt die SPD mit CDU und CSU.
9 Wochen hatten die Parlamentarier Ferien, in denen die meisten als Wahlkämpfer unterwegs waren. Auf 2 Sitzungen folgten dann nochmal 7 Wochen Pause. Am 22. Oktober soll es endlich wieder losgehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 18. Deutschen Bundestags.
Die FDP muss draußen bleiben. So sind es nur noch 4 Fraktionen im neuen Bundestag. Die Fraktion von CDU-CSU hat 311 Abgeordnete.
Diese Wege durch die einzelnen Reihen durch, die werden jetzt jeweils nach links verschoben, dass die CDU-CSU halt mehr Platz hat, zusammenhängende Plätze am Stück.
Für die Opposition bleibt da nicht viel Raum. So kann sie keinen Untersuchungsausschuss gegen die Regierung durchsetzen. Nur eines der parlamentarischen Mittel, das an ein 25%-Quorum geknüpft ist.
Wir sind damit am Schluss der heutigen Sitzung. Über den Termin der nächsten Sitzung des Bundestages werde ich Sie rechtzeitig informieren.
Die Arbeit des Parlaments geht erst richtig los, wenn die Regierung steht. Erstmals in der Bundestagsgeschichte wird ein Hauptausschuss eingesetzt, der die Parlamentsarbeit in der Zwischenzeit organisiert.
Anfang Oktober ertrinken mehr als 300 Flüchtlinge wenige 100 Meter vor der Küste Lampedusas. Wieder einmal.
Die Szene war dramatisch. All diese Menschen mit ausgestreckten Armen, die um Hilfe schrien, entsetzlich. Wir haben dann sofort die Küstenwache gerufen und haben so viele wie möglich an Bord gezogen. Am Ende waren es 47.
Viele helfen. Doch die knapp 5000 Einwohner des Ortes sind mit der Situation seit langem überfordert.
Lampedusa gehört zu Italien.
Ob Italien oder Deutschland? In Flüchtlingsfragen verweist man gern auf die anderen. Innenminister Friedrich.
Und wir erwarten natürlich auch von Italien, dass es seine Aufgaben erfüllt.
Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hofft, dass das erneute Unglück endlich eine Wende in der europäischen Flüchtlingspolitik bringt.
Aber wir, die Bürgerinnen und Bürger in den Staaten der Europäischen Union, wir sind gemessen an den Regionen, aus denen die Flüchtlinge zu uns kommen, stark, reich. Dieser Reichtum sollte uns Pflicht sein. Den Menschen, die Schutz bei uns suchen, diesen Schutz zu geben.
Da kann ich Ihnen nur sagen, dass die Bundesregierung niemals diese Geschichte für beendet erklärt hat. Das ist eine Entschuldigung. Das ist leider eine Fehlinterpretation.
Zunächst abgewiegelt, im August für beendet erklärt, holt die NSA-Affäre im Oktober Deutschland auf ganz besondere Art ein.
That the US was secretly spying on dozens of world leaders, including the cell phone of German Chancellor Angela Merkel.
Europas Spitzenpolitiker als Spitzenmeldung in den US-Medien.
I understand that it is necessary.
Es ist notwendig, den Terrorismus zu bekämpfen, aber das kann man nicht tun, indem man das Handy der Kanzlerin abhört, erklärt Außenminister Westerwelle im Interview mit CNN.
Taping the Chancellor's cell phone.
Wer das Handy der Kanzlerin abhört, wer so weit geht,
Der betreibt auch Wirtschaftsspionage.
Schließt der CSU-Abgeordnete Hans-Peter Uhl.
Mir ist so etwas bislang nicht bekannt.
That's a hardy perennial, as long as I've been in the intelligence business.
Die Sammlung von Informationen über Staats- und Regierungschefs sei seit 50 Jahren üblich. Seit er im Geheimdienstgeschäft ist, gehöre das zu den Grundfesten dessen, was gesammelt und analysiert werde, sagt hingegen US-Geheimdienstchef James Clapper. Man müsse schließlich wissen, ob das, was Sie sagen, sich mit dem deckt, was tatsächlich stattfindet.
Ich habe dann hundertprozentiges Interesse an den Dingen, dass das rauskommt. Aber es liegt eben auch nicht ganz alleine in meiner Hand.
Einem Parlamentarier sind die Bemühungen der Bundesregierung zu wenig. Der grüne Christian Ströbele reist nach Russland zu Edward Snowden.
Ich hatte sogar einen Antrag an den Parlamentspräsidenten auf Genehmigung einer Dienstreise nach Moskau gestellt, der allerdings abgelehnt worden ist.
Aus Moskau bringt er zum einen die Bereitschaft Snowdens mit, vor deutschen Parlamentariern auszusagen, und zum anderen die Bitte Snowdens um Asyl.
Ich glaube, dass in allen demokratischen Staaten Bürgerinnen und Bürger, die in einen solchen Gewissenskonflikt geraten, Möglichkeiten haben, sich in ihrem Land auch dazu zu vertrauensvoll an bestimmte Personen und Institutionen zu wenden.
Haben Sie einen Vorschlag, an wen zum Beispiel Herr Snowden sich hätte wenden können?
Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Er hat sich entschieden und mich vorher nicht gefragt.
Die Bundesrepublik gewährt Edward Snowden kein Asyl.
Dieses Prinzip ist einfach. Die große Runde löst große Probleme.
Die Medienbilder vom Einmarsch der Koalitionäre lassen auf eine bevorstehende Schlacht schließen. Zumindest nach draußen dringt davon aber in den kommenden Wochen kaum etwas. Journalisten drehen Pirouetten.
Das Gesprächsklima war gut, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Aber es passt in die Logik der politischen Abläufe.
Dem Berliner Koalitionstheater ist heute inhaltlich nicht so arg viel passiert.
Bilder gibt es keine. Die Speisekarte dringt heraus. Kartoffelsuppe und Pflaumenkuchen.
Selten gibt es mal etwas Kontroverses von den Koalitionären.
Jetzt müsst ihr liefern, liebe Leute von der Union.
Herr Gabriel sollte nicht Koalition mit Kapitulation verwechseln.
Am Morgen des 27. November steht der Koalitionsvertrag. Jetzt muss die SPD-Spitze darum kämpfen, ihre Basis zu überzeugen. Und Journalistinnen bekommen wieder knackige Antworten.
Frau Slomka, tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.
Am 14. Dezember gibt die SPD-Basis den Koalitionären das erlösende Ja zur GroKo. Über 70% der Parteimitglieder haben abgestimmt, davon 3/4 mit Ja. Alle Ministerposten sind vergeben. Die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik ist beendet. Angela Merkel kann ihre dritte Amtszeit beginnen.
Die Zufriedenheit der Deutschen hat in den vergangenen Jahren zugenommen, steht im Glücksatlas 2013, der gerade veröffentlicht wurde.
Uns geht es gut.
Besser als anderen zumindest.
Ich bin hier im Kampf gegen eine Regierung von Dieben. Sie ist verantwortlich für eine Krise, an der die, die arbeiten, keine Schuld tragen. Die müssen aber dafür bezahlen.
Sie denkt nur an die Finanzwelt und zu wenig an Wachstum, an Arbeitsplätze, an die Menschen. Angela, wenn Sie gestatten, hören Sie uns zu, reden Sie mit uns.
Eines ist sicher. Es gibt viel zu tun.
Die Krise ist noch längst nicht überwunden.
Sicher ist sicher.
That's not a goal.
Das ist ein Phantomtor.
The referee gave it.
Der große Lauschangriff auf das Jahr 2013. Protokolliert von Constanze Lehmann und der NSA. Es sprachen Eva Krüll und Markus Hoffmann, Ton Bernd Friebel, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Matthias Thiel, Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.